Begrüße ich euch ganz herzlich zur Wahrheit und zum Live-Chat bei Jetzt.tv. So, ja, Fragen sind noch keine. Doch, hier unten geht's los. Manuela. Au, oh. Da hast du mich aber erwischt. Lieber Monis, fragst du, kannst du etwas zu der neuen Erde 2.0 sagen, beziehungsweise dem Aufstieg von 3D zu 5D? Ja, da bin ich eigentlich nicht kompetent wirklich. Also in dem Bereich bin ich vollkommen minder bemittelt. Aus meiner Sicht ist das eine große Täuschung, der man erliegt, weil man mit der Welt, so wie sie hier ist, nicht klarkommen will. Und dann ist es eine Idee, zu versuchen, dem zu entkommen. Und ja, damit kommt man nicht weit. Schon gar nicht zu 5D. Könnte es sein, dass ich dich damit enttäusche, wenn deine Hoffnung darin liegt, dass es dann irgendwann mal von außen gesehen besser wird. Aber dass sich von außen etwas bessert, ist eher weniger zu sehen. Daher müssen wir uns mehr auf uns selbst verlassen und schauen, was an verbesserter Qualität in uns schon vorhanden ist und die sichtbar machen. Das ist die bessere Methode, denn immer auf irgendwas von außen zu warten, bedeutet, dass man dann davon auf Dauer enttäuscht werden muss. Wir haben alles innen, also die Erlösung von allen Dilemmas, in denen man denkt, dass man sich befindet, ist immer in uns. Okay, ja, freut mich, Manuela, du sagst jetzt dazu Danke, deshalb habe ich dazu keinen Bezug. Ja, das ist gut, das ist gesund. Die Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, die sind meistens selber nicht so sehr gesund. Jetzt sagst du, ja, das passt. Vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Danke auch. Ganz zu Beginn des Live-Chats, oben im Chat steht von MH, hallo, gibt's hier jemanden? Und ja, im wahrsten Sinne des Wortes gibt's hier niemanden. Und das haben wir dann auch gesehen, insofern, als wir es nicht geschafft haben, in den Chat hier reinzukommen. Aber es ist gut eingestimmt von dir, ist niemand hier. Egal, wie viele hier sind, aber es ist niemand hier. Hallo Heide, du fragst, in den letzten Tagen kommt sehr viel Trauer hoch. Nur schauen? Fragezeichen, richtig? Fragezeichen. Ja, das kommt auf den Grad der Trauer an. Wenn sich das immer wiederholt und eine sehr starke Trauer ist, dann wäre es natürlich gut zu wissen, woher das kommt. Ansonsten einfach so, wie du sagst, damit sein. Manuela, du fragst, wie ist das bei dir mit den Schmerzen, die auftreten? Nimmst du die nur wahr oder suchst du auch noch einen Arzt auf? Ich habe die Angewohnheit, erst wirklich, wenn es gar nicht mehr geht, einen Arzt aufzusuchen, was auch nicht immer gut ist. Ansonsten werden sie wahrgenommen und es wird denen nicht so viel Bedeutung beigemessen, wie es, wie gesagt, manchmal besser wäre sogar. Aber ich schaue auch schon nach dem Körper, so ist es nicht. Also es ist nicht so, dass ich den verdränge oder denke, naja, ich bin nicht der Körper, also habe ich keinen und überlasse ihn eigentlich sich selbst immer. Was natürlich auch nicht verkehrt ist, das auch zu tun, denn die Selbstheilungskräfte des Körpers sind ja außer Automatismen in prinzipiell, wenn man einigermaßen gesund ist, guter Verfassung. Ja, Heide, du antwortest auf den Grund für deine Trauer und sagst dazu, dass es der Tod deines Vaters ist, also eine alte Geschichte, die lange verdrängt wurde. Ja, es ist wichtig, zu schauen, welche Anforderungen du noch im Unbewussten an den Vater hattest, weshalb die Trauer dann so stark ist, was auch bedeutet natürlich, dass etwas Wertvolles für dich verloren gegangen ist. Und natürlich, dass du damit auch etwas verbindest. Also etwas, was der Vater für dich sein sollte, aber nicht gewesen ist. Sonst hält die Trauer über so viele Jahre nicht an. Und sie hält auch dann nicht an, wenn man sich ihr dann gleich überlässt nach dem Tod des Vaters und sie nicht verdrängt. Und du sagst ja selbst, du hast sie verdrängt, was ja grundsätzlich, egal worum es geht, nicht gut ist. Also wie gesagt, schau einfach nach, was es ist, was du da aus deiner Sicht versäumt hast. Also Anforderungen, die du an das, wie dein Vater sein sollte, hattest und noch hast. Hallo Narasimha. Du fragst, was ist der Unterschied zwischen Bewusstsein, Wahrnehmung und der wahren Natur? Die wahre Natur ist, der Name sagt es ja schon, unsere Natur, also das, was wir wirklich sind. Ich sage dazu gerne eher Identität, weil es keinen Unterschied gibt zu uns. Und wahr bedeutet ja, dass es unveränderlich ist. Und so unterscheidet sich das, was wir wirklich sind, als das Unveränderliche von Bewusstsein, was das Veränderliche ist. Und aus meiner Sicht ist Bewusstsein alles, was sich als die Welt ausdrückt, mit allen Inhalten, mit der Fähigkeit, sich auf etwas zu beziehen und etwas anzustreben oder zu verneinen, also das Gegenteil davon, etwas zu verdrängen. Also Bewusstsein ist das, was sich als Erlebnis, als Erfahrung in uns ausdrückt und natürlich insgesamt als auch die Materie. Materie ist, besteht auch als Bewusstsein. So, Wahrnehmung ist nun ein Faktor, der sich auf uns bezieht, also auf den Menschen oder auf Tiere, Pflanzen. Das heißt, es wird gesehen, was ist, aber es wird wahrgenommen. Das heißt, man nimmt es für wahr. Insofern trifft es oder trifft dieser Begriff Wahrnehmung. Man nimmt etwas für wahr, was noch nicht bedeutet, noch lange nicht bedeutet, dass es auch wahr ist. Das heißt, da spielt die persönliche Qualität eine Rolle, die das, was gesehen wird, in einer bestimmten Weise wahrhaben will. Und insofern wird das, was gesehen wird, in der Regel verfälscht. dass es was Wahrnehmung ist. Und da wir schon dabei sind, im Gegensatz zur Wahrnehmung, ist das Gewahrsein die Qualität, die uns die wahren Daten liefert, die wir eben mit unserer Wahrnehmung gerne verändern. Freiheit bedeutet, wenn die Wahrnehmung aufhört und Gewahrsein ist, so dass man sich nichts mehr vormacht oder vormachen kann, sondern dass man ungeschminkt das sehen und dann damit umgehen kann mit dem, was ist. Und dazu fragst du gerade, bevor wir zu der Frage von Alexandra kommen, Manuela, nimmt das Ich die Präsenz, den Körper nur wahr? Nein, das Gewahrsein nimmt den Körper wahr und vermittelt dem Bewusstsein die Daten dazu, die es dann entsprechend verarbeitet in Ja's und Neins, grob gesagt. Und das große Ich, du hast es ja groß geschrieben, das Ich, ist das, was gar nichts wahrnimmt. Aber symbolisch dafür, für die Qualität von diesem wahren Ich, ist das Gewahrsein in uns. Denn es hat in vielerlei Hinsicht dieselben Eigenschaften wie unsere wahre Identität. Und das ist das, was sieht. Nicht wahrnimmt, sondern das sieht. Wir könnten auch sagen, neutraler ausgedrückt, was registriert. Das registriert einfach. Und Ich und Präsenz ist immer auch noch ein Unterschied, weil Präsenz ist eine Wirkung von dem sogenannten großgeschriebenen Ich. Und nicht eine Eigenschaft von dem großgeschriebenen wahren Ich, also unserer wahren Identität. So, Alexandra, du fragst, ob ich eine Seele wahrnehme. Oder ob ich mich als Seele wahrnehme. Nein, weder noch. Weder noch. Das würde bedeuten, dass man das Ganze, was wir wirklich sind, was ich als Seele bezeichnen würde, aber keine ist, unterteilen würden in einzelne Bereiche oder Stücke, die sich dann durch Menschen, Tiere und so weiter ausdrückt. Oder eben eine Erweiterung wäre von dem menschlichen Bewusstsein. Aber wir sind ja alle das schon. Von daher brauchst keine noch davon oder von uns getrennte Seele, mit der wir versuchen und müssen uns zu vereinigen. Also das, was wir sind, ist das, was man dann gerne als Seele verwechselt, was aber nicht nur hier bei uns im Körper ist, als ein Bruchstück oder ein einzelner von allen getrennter Teil und auch von uns getrennter Teil, sondern das Ganze ist Seele oder das Ganze ist das, was wir wirklich sind. Also es gibt dafür keinen Ort, an dem es nicht ist. Also einzelne Seelen gibt es nicht. Aus meiner Sicht. Andere sagen da was anderes dazu. Das hält aber eine Trennung aufrecht von einer persönlichen Identität und der wahren Identität. Und das ist niemals gut. Es ist wichtig zu wissen, das, was die persönliche Identität ist, ist eigentlich nicht. Oder der persönliche Ausdruck, die Ich-Illusion, sage ich auch dazu, ist eigentlich nicht. Und was eigentlich nur ist, ist das, was wir wirklich sind, also unsere wahre Identität. Asima, du sagst, diese Unterscheidung zwischen Bewusstsein, wahrer Natur und so weiter existiert real ja nicht. Es ist nur ein gedankliches Konstrukt. Das siehst du ja vermutlich auch, oder? Ja, aber ob es ein gedankliches Konstrukt ist oder wirklich, spielt eigentlich nicht wirklich eine Rolle, denn wir empfinden uns ja darin. Das heißt also, wir befinden uns in dem Bewusstsein und nehmen es für real. Das heißt, aus unserer Sicht existieren wir, auch wenn wir sagen, es ist eine Illusion. Und innerhalb dieser Illusion gibt es die Idee, dass man in der und von der Illusion gefangen ist. Und natürlich auch die Möglichkeit, sich daraus zu befreien und sich innerhalb der Illusion als nicht in der Illusion empfindend zu erkennen. Also als das, was man wirklich ist. Aber all das findet in all dem statt, von dem du jetzt sagst, es ist nur ein gedankliches Konstrukt. Dann ist die Frage, von wem ist dieser Gedanke? Der müssten wir sagen, von niemandem, weil es gibt niemanden, der den hätte. Also es gibt eine Wahrheit in dieser Illusion, die eben uns darüber jetzt sprechen lässt. Das heißt also, es ist irrelevant, ob es ein gedankliches Konstrukt ist oder nicht. Tatsache ist, dass es uns beschäftigt und dass wir innerhalb eines, wenn auch wenn wir sagen würden, gedanklichen Konstrukts, dennoch den Folgen unterliegen, die das mit sich bringt, wie das alles hier funktioniert. Also wie Bewusstsein funktioniert, wie Gewahrsein funktioniert und so weiter. Und wir nutzen ja diese Begriffe beziehungsweise diese Phänomene oder diese Ausdrucksformen oder Werkzeuge dazu, um uns aus dieser Illusion zu befreien. Also um zu erkennen, okay, das ist eine Illusion, ist eigentlich nicht wirklich. Aber was heißt es, dass das hier nicht wirklich ist? Das heißt nicht, dass es nicht existiert, weil es ist ja, sonst, wie gesagt, wir befinden uns darin und sind ja auch im Live-Chat deswegen, weil wir darin sind oder ein Teil davon sind. Aber unser Interesse ist natürlich das, uns davon zu lösen und zu wissen, okay, das ist nicht, was wir sind, aber das ist etwas, was uns die Möglichkeit bietet, innerhalb dessen, was wir nicht sind, zu erkennen, was wir sind. Daher ist es gut, sich ein wenig mit dieser Dimension hier und den Werkzeugen, die dazu führen, dass man einerseits sich für etwas hält, was man nicht ist, und andererseits damit auch sich selbst erkennen können kann als das, was man wirklich ist. Und wenn man dann diese Qualität hier für sich in dieser Weise nutzt, dann ja, hat man eigentlich, da hat sich alles erfüllt, was ein menschliches Dasein darstellen kann, nämlich wirklich glücklich zu sein. Und zwar nicht nur durch irgendeinen Umstand im Außen oder durch irgendetwas, was die Illusion uns hier liefert, sondern durch die Identität mit uns selbst, was die einzige Form von Glücklichsein für uns wirklich ist. Hallo Bela, du fragst, was passiert energetisch, wenn man traurig ist und diese aber nicht abfließt, sondern es sich anfühlt, als würde sie feststecken. Nun, da passiert dasselbe wie im Gespräch mit Heide Nira, nämlich, dass die Energie, die verdrängt ist, dann irgendwann mal angesammelt zum Ausbruch kommt und sich das alles andere als gut anfühlt, während wenn man der Trauer den Raum gibt, man die Erlösung von der Trauer, die sich sonst im System festsetzt, in sich als Öffnung und Erweiterung empfinden kann. Jo, wenn der Schmerz so stark ist, das heißt also die Trauer über etwas so groß ist, dann ist natürlich spontan der Impuls, das zu unterbinden, also das nicht zum Ausdruck kommen zu lassen, das also zu verdrängen. Und das fühlt sich natürlich so an und ist ja auch so, als ob und dass die Energie feststeckt. So, das heißt, dein System ist dann nicht mehr so offen, nicht mehr so transparent. Die Energie kann nicht mehr so gut fließen. Du wirst relativ unsensibel, denn wenn du dich gegen Gefühle von Trauer verschließt, wirst du dich auch gleichzeitig gegen Gefühle, die sich für dich ansonsten gut anfühlen, verschließen. Das heißt, dein Energielevel und dein Erlebnislevel sind dann auf einem sehr niedrigen Niveau. Das heißt, du wirst dich nicht wirklich über Dinge wirklich richtig freuen können und du wirst auch nicht richtig trauern können. Und dann entgeht dir die ganze Palette des menschlichen Daseins, also des Daseins und der menschlichen Gefühle, die ja ihren Grund haben. Was sind denn Gefühle? Gefühle sind immer Energien, die in Bewegung gekommen sind. Und dafür müssen sie ja erstmal in dir aufgetaucht sein. So, wenn sie dann in dir auftauchen und du nichts dagegen unternimmst, dann fließen sie frei und dein System bleibt geöffnet. Und du wirst zwar dann registrieren können, möglicherweise, je nachdem, wie subtil diese Energien sind, dass es sich um Energien handelt oder bestimmte Themen oder Gefühle, die da auftauchen, aber du wirst dem keine größere Bedeutung beimessen, als es nur zu registrieren. Vielleicht nur am Rande oder fast gar nicht. Und nur dann, wenn eben Gefühle auftauchen, die eine höhere Intensität haben, kommt es dann darauf an, inwieweit das mit Geschichten gekoppelt ist, mit eventuellen Ängsten, Schmerzen und so weiter. Und dann wäre es gut, gerade dann auch darauf zu achten, dafür offen zu sein. Und diese Gefühle, wie gesagt, zeigen sich ja als Energie, die in Bewegung ist. Und wenn in uns Energie in Bewegung gekommen ist, dann heißt das, sie ist nicht mehr stuck, also nicht mehr irgendwo festgefahren im System, sondern sie ist schon dabei, sich zu lösen. Und das ist ideal, weil das bedeutet, das System befreit sich davon, es sei denn, in deinem Bewusstsein ist ein Nein dazu und dann bleiben diese Gefühle in deinem System. Das fühlt sich so an, wie du eben sagtest, als würden sie feststecken, denn das ist, was sie tun, sie stecken dann fest. Manuela, ja, du siehst das richtig so. Du fragst Gewahrsein, Bewusstsein und das Ich. Also das, was wir wirklich sind, sind also drei verschiedene Dinge. Gewahrsein ist, könnten wir sagen, ein Ding, weil wir uns dessen gewahr sein können. Wir können uns des Gewahrseins dank Bewusstsein Gewahrsein und wir können uns auch des Bewusstseins dank des Gewahrseins Gewahrsein. Nur das Ich ist etwas, dessen wir uns nicht gewahr sein können. Das insofern unterscheiden sich diese und damit sind zwei Dinge auch Dinge, nämlich Gewahrsein und Bewusstsein und das Ich ist kein Ding. Es ist jenseits von einer Möglichkeit, es als das zu beschreiben, was es ist. Ich gehe jetzt mal, bevor ich zu MH komme, zu Christopher über. Hallo Moni, hallo Chat. Danke, dass man hier Fragen stellen kann oder dir Fragen stellen kann und diese beantwortet. Meine Frage, was ist Liebe? Liebe ist, wenn niemand mehr da ist, der liebt. Also wenn niemand liebt. Wenn der Gedanke da ist, dass man jemand ist, der liebt, ist nicht Liebe, sondern dann ist Zuneigung und die unterliegt immer bestimmten Bedingungen. Das ist also nicht Liebe. Liebe kennt keine Unterschiede, keine Trennung und nimmt das, was ist, als das, was es ist, ohne es anders haben zu wollen. Das ist, was Liebe ist. Alles andere ist was anderes. Okay, MH. Wenn ich im Chat bin, sagst du, bekomme ich in manchen Momenten ein Gefühl, als wäre ich ein Kind und du der Vater. Das wird wohl so sein. Vielleicht bist du ja ein von mir nicht bewusst existierendes Kind. Voll komisch, doch ich verstehe da auch was. Da ist auch anderes. Weißt du, was dazu zu sagen? Ja, möglicherweise fühlst du dich hier gesehen oder akzeptiert, was vielleicht für dich bezüglich deines Vaters nicht der Fall war oder er war vielleicht gar nicht anwesend. Es ist gar nicht komisch, weil wir projizieren ja die ganze Zeit, also das macht eigentlich jeder Mensch, der nicht wirklich bewusst ist, projizieren selbst immer die Abbilder unserer Eltern auf die Menschen um uns herum. Und die, anstatt dass es deine Eltern abkriegen, am Anfang kriegen sie das auch ab, aber kriegen es dann die anderen Menschen ab, was eigentlich an die anderen Menschen, an die Eltern gerichtet ist. Also das Ganze ist eine äußerst komische Geschichte, die Geschichte mit den Eltern. Denn im Prinzip repräsentieren die Eltern uns so, wie wir sind. Und wir schaffen es selten, uns so anzunehmen und dann auch natürlich die Eltern nicht so anzunehmen, wie sie sind. Und das tragen die meisten Menschen mit sich in ihrem Leben bis zum Ende des Lebens mit sich herum, ohne es zu wissen und ohne es zu hinterfragen. Und ohne es dann auch, wenn es nicht hinterfragt wird und nicht gewusst ist, anzuschauen und aufzulösen. So dass die Qualität, die man selber ist, die ja jeder Mensch ist und mit sich bringt, dann nicht zum Vorschein kommen kann. Weil man lebt dann nur in Bedürftigkeiten, die man anderen überstülpt. Und wie sich das anfühlt, naja, ein grauenhaft fühlt sich das an. So, und solange man natürlich noch das Gefühl hat, da ist jemand, der ist der Vater, oder man braucht jemanden als Vater, oder man wehrt sich gegen eine Vaterfigur oder eine Autoritätsfigur, dann heißt es, dass man eben in sich selbst diese Qualität noch nicht verwirklicht hat. Und darum geht es natürlich, dass man mit dem man in Konflikt ist im Außen oder in einem Defizit ist mit außen, dass man das in sich heilt, also zunächst mal bewusst macht und dann in sich heilt, damit man endlich bei sich ankommen kann. Wo sonst soll oder kann man ankommen, außer bei sich selbst? Heide, du sagst immer und immer wieder kommen alte, bekannte Gefühle, die schon oft gefühlt wurden. Da ist der Gedanke, ich mache etwas nicht richtig. Ja, das geht ganz vielen Menschen so, vor allem denen, die die wahre Ursache für ihre Gefühle, die immer wieder auftauchen, nicht kennen, also nicht erforscht haben oder wenn sie sie erforscht haben, sich noch nicht davon verabschiedet haben. Dann ist wichtig, dass, wenn es sich so ausdrückt durch dich, immer wieder und immer wieder aufs Neue, das Alte hochkommt, dann ist wichtig, was man sich von dem Alten versprochen hat. Ist wichtig, dass man versteht, worum es dabei geht und dann auch eine Möglichkeit findet, sich von den Gefühlen oder den Emotionen, die damit verbunden sind, auch zu verabschieden. Und wenn nicht erkannt wird, wie wenig das dienlich ist, dann läuft das immer so weiter und immer so weiter. Also müsstest du noch genauer forschen, worum es da eigentlich geht, um welche Anteile es da geht. Und dann kannst du dich bewusst dem dann widmen, wenn das in deinem Alltag auftaucht. Denn das, was an alten Gefühlen deinem Vater gegenüber immer noch ist, das begleitet dich ja die ganze Zeit. Nicht nur in Momenten, wo das aufgestapelte, was an Trauer in dir aufgetaucht war, zum Ausdruck kommt, so wie jetzt, sondern eigentlich musst du dich die ganze Zeit in einer Qualität befinden, die von einer Symbolfigur, die dein Vater für dich ist, noch etwas will. Und eigentlich sind das Anteile von dir selbst, die du für dich selbst erkennen musst und in dir finden musst, sodass du nicht das Gefühl hast, du musst sie im Außen suchen. Im Außen wirst du sie nie bekommen. Das ist eines der kosmischen Gesetze, dass man das, was wirklich innen Nahrung für uns selbst ist, dass man das in Außen nicht bekommen kann. Ja, und du sagst dazu auch jetzt, es ist immer wieder wie das erste Mal. Ja, wie gesagt, da ist etwas, was dich bis heute begleitet und wirklich aktuell auch begleitet im Zusammensein mit anderen Menschen oder auch ohne sie. In dir ist einfach da noch etwas unerfüllt und davon sprach ich ja gleich zu Beginn. Das ist wichtig, das zu sehen, was es ist, was du willst. Und darüber traurig bist, dass du es nicht bekommen hast. Und dann am besten feststellen wirst, es ist nicht von anderen zu bekommen. Weder von deinem Vater. Und du hättest es auch früher nicht bekommen können. Egal, wer sich noch so bemüht darum, kann es dir nicht liefern. Und das Fazit ist eigentlich, dass es in dir ist und dass du es in dir auch finden musst. MH, okay. Du sagst zu der Geschichte, dass du dich fühlst wie ein Kind, dass es anders zu verstehen ist, als wir es möglicherweise jetzt hier ausgedrückt haben. Du sagst, es ist nicht so, dass ich mich bedürftig fühle, eher wir sind eins, wie alle eins sind. Das ist voll schön, eben wie geheilt. Jeder ist irgendwie alles oder so. Ja, nicht als Mensch, sondern als das, was wir wirklich sind. Und wenn wir damit gegenseitig in Kontakt sind, so wie das hier ja auch gedacht ist, dass es so sein soll, dann spürst du das, was uns nicht trennt und was gar nicht zusammenkommen muss, weil es ja nicht getrennt ist. Und das ist, was du ausdrückst. Ja, schön, freut mich. Manuela, du fragst bei Erkrankung des Körpers mit Krebs, was ist da schiefgelaufen und was will hier gesehen werden? Ja, wir sind ja heute nicht ohne Grund bei den unterdrückten Gefühlen von Trauer und Ähnlichem. Und das gehört auch in diese Kategorie. Das heißt, es wurden Gefühle, meistens die von Aggression, und das ist ja auch immer eine Autoaggression, das heißt, gegen sich selbst gerichtet, ist, dass dann die Zellen, die ja in jedem Körper vorhanden sind, Krebszellen sind ja in jedem Körper vorhanden, nur sie richten sich nicht gegen den Körper selbst. Und das heißt, es sind unterdrückte Gefühle von Wut und so weiter gegen sich selbst. Und natürlich dann sieht es so aus, als wäre es auch oder ginge das auch gegen alles im Außen. Aber die Basis dafür ist, dass man auf sich selber wütend ist. Ja, gerne, Manuela. Emma, du fragst, woher nimmst du solche Deutungen der Krankheiten? Das ist etwas, was wirklich allgemein bekannt ist inzwischen. Vor vielleicht 20, 30 Jahren war das noch nicht so in der Bevölkerung geläufig, aber inzwischen ist das so. Also das ist etwas, was viele wissen und nicht jetzt speziell meine Deutung ist, sondern das ist so. Beziehungsweise der Zusammenhang dazu wurde klar gesehen. Früher hat man Krankheiten ja nur einfach mit den Symptomen behandelt und heute schaut man natürlich auch, was die möglichen Ursachen sind. Insofern kommt man dann auch zu solchen Schlüssen. Basima. Du sagst, gerade erscheint hier jede Unterscheidung wie eine Bekräftigung der Illusion der Trennung. Du bist das, warst es immer und kannst es nie nicht sein. Das ist wahr, aber je klarer man wirklich verankert ist in sich selbst, umso weniger ist irgendetwas eine Reduzierung von dem, was man wirklich ist. Das heißt, damit bekräftigt man nicht die Illusion, man benennt sie so, wie sie ist. Das ist, was wir hier eigentlich machen. Das heißt, wir sehen natürlich auch, und es ist ja wichtig, dass wir schauen, welche Möglichkeiten in der Illusion sind, um die Illusion zu durchschauen und hinter sich zu lassen. Dazu muss man sie natürlich benennen und dazu muss man auch Unterscheidungen treffen. Das heißt, um sich von der Illusion zu lösen, muss man unterscheiden, was ist die Illusion und was ist die Wahrheit. Damit beginnt es schon mal, aber das ist immer innerhalb der Illusion. Es gibt dazu auch Literatur. Also was ich früh gelesen habe, ist Schicksal als Chance und ich glaube, es gibt auch Krankheit als Chance und Ähnliches. Findest du, wenn du dich schlau machst und darüber mehr wissen willst. Für den Fall, dass. Vielleicht wolltest du auch nur interessehalber fragen, wie man zu solchen Aussagen kommt. Manuela, wie kann ich diese Wut gegen mich auflösen, zumal ich mir gar nicht bewusst bin, dass ich wütend auf mich bin? Und wer ist der, der da wütend ist? Also die da wütend ist, ist das Bewusstsein, dass sich in dieser Illusion befindet, der Körper zu sein und alles, was darin passiert. Und dem das nicht gefällt, denn sonst kann keine Wut aufkommen. Das heißt, es gibt Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, wo es nicht so aussieht, dass du gegen dich wütend bist, sondern gegen Anteile dieser Welt, so wie die Welt ist oder wie sich die Welt durch Vater, Mutter und so weiter ausdrückt. Und dadurch kann oft erstmal nicht gesehen werden, dass man diese Wut eigentlich gegen sich selber richtet oder dass die Ursache eigentlich die ist, dass man sich als unvollkommen betrachtet und auch weil man nicht weiß, wer man ist, im Dunkeln tappt und Angst hat und minderwertig ist. Das sind ja die Folgen davon, dass man nicht weiß, wer man ist. Grund genug auch, auf der Erde nur zu sein und dann sich in dieser Qualität von nicht genügen und unglücklich zu sein und Angst vor dem Tod zu haben, hier aufzuhalten, ist schon eine Herausforderung per se. Das heißt also, zu existieren, sagt ja auch Buddha, Leben heißt Leiden, oder zu denken, würde ich sagen, ich denke, man hat ihn da falsch interpretiert. Zu denken, dass man lebt, ist Leiden, denn man lebt ja nicht wirklich, man ist ja nicht wirklich diese Form, sondern das ist eine Täuschung. Und in Wirklichkeit leidet das, was du ja wirklich bist, nicht. So, also ist dann gut verdeckt, dass man gegen sich selber wütend ist, weil es so aussieht, dass die äußeren Umstände Anlass sind, dafür wütend zu sein. So, und daher, und weil auch der Schmerz, den man über vieles, was einem nicht gefällt, empfindet, überhaupt nicht gefällt und man ihn nicht haben will, ihn also verdrängt, kann es mit der Zeit so aussehen, als hätte man gar keine Wut. Und am besten verdeckt sich das in falscher Friedfertigkeit, so dass man dann jemand ist, der immer versucht, alles schön zu reden und sich anzupassen und so weiter. Das sind dann auch Folgen davon, dass man dann schlechter draufkommt, dass man eigentlich wütend ist. Dann lebt man in einer sanften, romantischen Fantasiewelt. So, also, wenn du also Krebs haben solltest, du fragst ja unter Umständen deswegen, dann wäre es gut zu wissen, gegen was oder wen du wütend bist und dich das zu fragen. Ich wüsste gerne, das ist eine Frage, die du an dich selber richtest, oder du kannst sie auch ans Universum richten, wenn du denkst, dass von dir keine Antworten kommen. Aber das Universum bist ja auch eigentlich du. Insofern geht es darum, wissen zu wollen, wogegen du wütend bist oder was der Grund für deine Wut ist. Und wie gesagt, dieser Anteil oder das, was wütend ist, ist ein Aspekt von Bewusstsein, der du zu sein scheinst, der denkt, dass er der Körper ist und dem das nicht gefällt, wie der Körper hier in der Welt auftritt oder gestaltet ist oder sich ausdrückt. Und du sagst, ja, das passt. Natürlich viel gesagt dazu, was jetzt genau ist das, was passt. Hauptsache, du weißt es. Ja, gerne, Manuela. Alles Gute. Es gibt auch Therapeuten, die damit arbeiten, die Wut in einem selber bewusst werden zu lassen. Es gibt ja kaum Menschen, die nicht wütend sind. Also es gibt in dieser Welt genügend Grund, sich über irgendwas aufzuregen. Und insofern hat jeder Anteile davon. Und ja, wenn du das Gefühl hast, dass du da in der Richtung schauen willst, dann mach dich schlau im Internet. Da gibt es die Möglichkeit, jemanden zu finden, der das in dir hervorholen kann, bewusst machen kann, sodass du nicht dem immer weiter ausgesetzt bist und nicht weißt, wie du es hinbekommst, dich dem zu öffnen. Heide Nira, du fragst dazu, ist es nicht ausreichend, die Wut zu bezeugen, ihr Raum zu geben? Das hängt davon ab, inwieweit damit vieles verknüpft ist oder verbunden ist, was man wissen muss, um nicht dauernd immer wieder in die Wutfalle zu tappen. Also wenn du, selbst wenn du die Wut da sein lässt, was ja schon gut ist, aber du nicht weißt, wogegen sie sich richtet und du bist im Untergrund immer wieder genervt über irgendwas, immer wieder wütend, dann bedeutet das, der Berg dieser Wut wird immer größer. Und dann heißt es, irgendwann taucht er auf, sodass er dir bewusst wird in deinem Bewusstsein und du erlaubst das wieder, dass Wut da sein kann bis zu einem gewissen Grad. Und dann begibst du dich wieder in das Aufbauen der Wut. Und das kann ein Leben lang so gehen und das ist nicht sinnvoll. Von daher, wenn man wirklich wütend ist und das über Jahre hinweg, dann muss man wissen, worüber, weshalb. Also es ist immer hilfreich, sich zu fragen und wissen zu wollen, was ist und sich zu fragen, warum bin ich wütend? Was ist das, gegen das ich wütend bin? Und wenn man wütend ist, sollte man es eigentlich auch wissen, weil Wut ist schon ein sehr starkes Gefühl. Susan, hallo. Du sagst, ist das alles Mögliche auf sich zu beziehen, ein ähnlicher Ablauf wie das Sehen der Eltern an anderen Menschen? Ja, das ist eigentlich davon nicht zu trennen. Es ist wichtig, dass man versteht, dass die Vorwürfe, die man gegen andere hat, damit zusammenhängen, dass man einen Anteil daran hat, der es bewirkt, dass die anderen Menschen, meistens sind es auch die Eltern zu Beginn, sich dir gegenüber in einer bestimmten Weise verhalten. Je mehr das energetisch in dir ist und ein Nein ist zu dem, wie die Eltern sind oder dass sie zu dir keinen engen Kontakt aufbauen können und du das sozusagen verwehrst, sieht es so aus, als würden die Eltern dann oder andere Menschen dann um dich herum nicht mit dir in Kontakt sein wollen, während du jemand bist, der es ihnen nicht möglich macht, mit ihnen in Kontakt zu sein. So, insofern musst du immer schauen, was hat das, wie andere sich verhalten und wie ich sie vor allem ablehne, mit mir zu tun. Natürlich auch die andere Seite von Qualität, aber um die müssen wir uns nicht so kümmern, die ist ja selbstverständlich, wenn die anderen einschränkenden Nichtqualitäten nicht sind. Hallo Strange Bob, du sagst, kannst du das Universum befragen, mehr erläutern? Nur das bedeutet ja im Grunde genommen, dass man da zum Ausdruck bringt, ich selbst habe keinen Zugang dazu, ich brauche jetzt eine Hilfe. Also das ist eine Qualität von Demut, und Eingeständnis dessen, dass man keinen Zugang hat zu einer Lösung. Und dann bittet man darum. Wen man in letzter Konsequenz eigentlich bittet, ist immer man selbst, weil die Lösung von allen Problemen, die wir haben, liegen eigentlich immer nur in uns selbst. Alexandra, hallo. Du sagst jetzt dazu, sind wir nicht einfach nur Leben? Ja, das sind wir. Das sind wir. Aber da die Idee häufig ist, dass wir das eben nicht sind, sondern das Erleben, also das, was im Bewusstsein in dieser Welt hier stattfindet, beschäftigen wir uns damit, dass wir hier dann auch das, was wir wirklich sind, im Bewusstsein haben und sich dann durch uns ausdrücken kann. Und da sind eben, wie wir es heute auch hier sehen, thematisch immer wieder Aspekte, die dem im Weg stehen. So, bevor die nicht gesehen werden, kann man sich das immer wieder versuchen, bewusst zu machen, dass wir nicht, dass wir einfach Leben nur sind. Aber es wird dann in deiner Erfahrung für dich selbst, in deiner Identität für dich nicht nachvollziehbar sein. Es wird sich also in der Praxis nicht durch dich so ausdrücken, dass du dann zu dem Satz wirklich identisch bist. Deswegen frage ich dich, Alexander, bist du jemand, der gerne die unangenehmen Dinge unterdrückt? Denn mit einem solchen Statement, nachdem wir hier eigentlich uns intensiv damit beschäftigt haben, einige Dinge anzuschauen, ist das so, als würde das alles jetzt ignorieren oder gerne nicht haben wollen. Aber klär mich auf, wenn das anders ist oder auch wenn es so ist. Bela, du sagst, ich bin wütend, weil es nicht so exakt läuft, wie ich mir das hier im Leben vorstelle. Aber damit komme ich dann auch nicht weiter. Was sehe ich nicht? Naja, was du nicht siehst, ist, dass Leben anders ist, als man es sich vorstellt. Das in dem Fall. Und dass es keinen Sinn macht, sich etwas vorzustellen, sondern sich in die Position zu begeben, zu sehen, dass sich alles entwickelt, wie es sich entwickelt und wir es nicht wissen. Das heißt, das Leben hier in dieser Illusion mit Ungewissheit zu tun hat. Es ist ungewiss, was im nächsten Moment passiert oder eben nicht passiert. So, das ist das. In der Vorstellung zu leben und zu schauen, dass Leben sich dem anpasst, wie deine Vorstellung ist, ist natürlich ziemlich naiv, hart ausgedrückt. So, was du da nicht siehst, ist, dass es gut ist zu sehen, so was stellst du dir vor, inwieweit ist das wirklich relevant, inwieweit macht das Sinn? Oder sich eben von bestimmten Vorstellungen zu verabschieden, die nicht passieren. Hallo Ariane, du fragst, kannst du was zu brennender trockener Haut sagen, Unterarme und Hände? Bin der Meinung, dass es mit einer alten Erfahrung bzw. dem Thema Verbrennung zu tun hat. Schwer zu sagen, Haut, vor allem auch trockene Haut oder sich schälende Haut, Neurodermitis und so weiter, hat ja was damit zu tun mit dem, was Kontakt ist, also in Kontakt zu kommen. Unterarme und Hände sind natürlich auch Geben und Nehmen, also stehen für Geben und Nehmen und für die Unfähigkeit, das möglicherweise zu tun. So, und dann wäre es gut, du würdest dich ein wenig damit auseinandersetzen, wie das damals war mit deiner Verbrennung und unter welchen Umständen das war und ob nicht dein Bewusstsein diese Qualität immer wieder ins Bewusstsein bringt, also wiederholt, weil es eine traumatische Erfahrung war. Und dann kann es sein, dass dieselben Symptome, auch wenn es sich heilt, können das dieselben Symptome sein, die waren, als die Verletzung stattgefunden hat. Aber Hände haben immer etwas mit Aktivität zu tun, also etwas in die Hand zu nehmen und auch natürlich mit Geben und Nehmen. Und außerdem sind die Hände natürlich eine Verbindung zum Herzen. Also das Herz und die Hände sind direkt miteinander verbunden über die Arme. Da kannst du schauen, inwieweit das für dich symbolisch ist. Heide Nira, wie oder was mache ich, wenn Unnahbarkeit ein Merkmal der Person ist? Ja, auch das nicht zu verdrängen. Schauen, was deine Verletzungen gewesen sein mögen, weshalb das so ist. Und dir eventuell auch Hilfe holen, wenn du es nicht allein hinbekommst oder es für dich zu schmerzhaft ist, dich zu öffnen. Was immer hilft, um das nochmal jetzt für alles zu sagen, für alle Fragen, die hier sind und jemals auftauchen werden, ist, die Lösung ist immer das, was wir wirklich sind. Also die Öffnung die maximale Heilung in das, was wir wirklich sind, geschieht über das, was wir wirklich sind. Und diese Unnahbarkeit bedeutet ja, sich nicht öffnen zu können, das Gefühl zu haben, möglicherweise bedroht zu sein von den Menschen oder Ereignissen. Und die Meditation, die Öffnung in das, was wir wirklich sind, schafft mehr diese Qualität von sich fallen lassen können, offen sein können. Und das geht dann auch in einer subtilen Weise und ist nicht so heftig. Das heißt, man kann sich langsam herantasten an die Nahbarkeit. Und du kannst dich auch in der Meditation hinsetzen und kannst darum bitten oder dich einfach öffnen, eine Nahbarkeit. Oder also dich dem öffnen oder dich dem öffnen, dass du dich öffnen kannst. Manuela, wenn wir erwachen, erwachen wir dann ins Bewusstsein oder ins Gewahrsein? Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Was dann passiert, ist also bleibende Qualität, wenn wir uns da einig sind, dass das Erwachen ist. Heißt, dass du dann dich als das siehst, was gewahr ist. Also das Gewahrsein. Und das Bewusstsein ist allerdings die Qualität, die dir vermittelt, du bist das Gewahrsein. Okay, also du siehst dann, ich bin nicht Bewusstsein, aber ein Anteil von Bewusstsein ist auch das Gewahrsein. Daher kann sich das Bewusstsein auch das Gewahrseinsbewusstsein. Aber du bist das, was das Gewahrsein ist, als menschlicher Ausdruck. Und in Wirklichkeit bist du noch nicht mal das Gewahrsein, weil das Gewahrsein ist noch, beziehungsweise deine wahre Identität ist noch jenseits von Gewahrsein und ist sich noch nicht mal des Gewahrseins bewusst. Aber du als Ausdruck von Bewusstsein kannst dir dessen bewusst sein, was du wirklich bist und der Qualität von Gewahrsein in dir selbst als Mensch ebenso. Frag nochmal nach, wenn du es nicht weißt. Ach, okay, ich sehe, weiter unten hast du tatsächlich nachgefragt. Was bin ich denn wirklich? Du bist wirklich das, was sich seiner selbst nicht bewusst ist und weder Form noch formlos ist. Also mit dem menschlichen Dasein direkt nichts zu tun hat, aber du bist das wirklich. Und du erkennst es daran, dass die Öffnung in das, was du wirklich bist, oder Bewusstwerdung von dem, was du wirklich bist, in dir auslöst, dass du sagen kannst, was der Christopher, zu dem ich gleich komme, hier auch noch sagt, dass du dann für dich weißt, das ist viel stimmiger als alles andere, was ich sonst lebe. Und das hat dann was mit der Wahrheit zu tun, in die du dann geöffnet bist, die du wirklich bist. Okay, jetzt Christopher, jetzt los geht's jetzt. Hallo Muni, ich habe eine Frage. Ich hatte nach einer Sitzung mit einem spirituellen Lehrer eine Art von Erwachen und danach bizarre Zustände, in denen ich erkannt habe, dass sich alles selbst erfährt. Was nicht so ist, weil das ist, was du bist, sich nicht selbst erfährt, wie eben schon angedeutet. Jetzt ist wieder alles ziemlich menschlich. Ich bin verwirrt. Meine Erfahrung war echter als der gewöhnliche Zustand jetzt. Meine Frage ist eigentlich, kann das wiederkommen? Nein, das kann nicht wiederkommen, weil das, was wiederkommt, das ist etwas, was kommt und geht. Also das, was gehen kann, kann nicht wiederkommen. Das ist nur eine Erfahrung. Und Erfahrungen wiederholen sich nicht. Aber du hast dadurch die Möglichkeit gehabt, eine Einsicht zu bekommen, wie es ist, von der Persönlichkeit ein großes Stück weit entgrenzt zu sein. Nicht total, denn total würde bedeuten, es würde bleiben. Also, natürlich ist es so, dass man nach so einer Erfahrung gerne wieder solche Erfahrungen hätte. Und diese Gefahr besteht, dass man dann alles andere, was eben mehr Qualität hat als die Idee, eine Erfahrung wiederholen zu wollen, übersieht. Also am besten ist es, sich seiner wahren Identität zu widmen oder, wie du es gemacht hast, zu spirituellen Lehrern zu gehen und dann zu schauen, dass sich, ohne dass du eine Vorstellung hast, dich dort aufhältst und das auf dich einwirken lässt, damit du ohne eine Vorstellung in das geöffnet sein kannst, was du wirklich bist. Emma, du gibst der Bela jetzt ein paar Hinweise, wie sie mit der Wut umgehen soll oder was ihr helfen könnte, indem du sagst, ich kenne das mit der Wut auch, in die Liebe gehen und sich vorstellen, das Leben weiß, was gut für uns ist. Vertrauen aufbauen kann helfen, denke ich, Hingabe ans Leben. Das sind alles Dinge, die ich so nicht unterschreiben kann. Sei mir nicht böse, aber es hilft alles nicht, denn sich etwas vorzustellen, also sich Liebe vorzustellen oder vorzustellen, dass das Leben weiß, was gut für uns ist, ist eine Vorstellung. Und Vorstellungen sind nun mal nicht real. Das ist nicht hilfreich. Auch Vertrauen zu haben, ist etwas, was eine Person eben nicht hat, die sich das natürlich wünscht, aber es nicht hat, weil eine Person eben, solange man die als Person bezeichnen kann, also solange noch ein Verstand mit einer Ich-Identität verknüpft, dieser Ausdruck ist es nicht wirklich möglich, Vertrauen aufzubauen. Und auch Hingabe ans Leben ist ebenso eine Folge davon, dass erkannt wird, wer man ist, aber nicht eine Methode. Also es sind alles Methoden, die du vorstellst, die aber in Wirklichkeit nicht umsetzbar sind, sondern die eine Wirkung sein können, wenn man in einer größeren Tiefe von sich selbst ruht und man das dann eigentlich nicht mehr braucht, sondern das ist dann dein natürlicher Zustand. Also Liebe ist der natürliche Zustand, Leben kann man sehen, tut alles, was es tut, da muss man nicht eingreifen, also muss man auch nicht vertrauen. Hingabe ans Leben ist dann schon passiert, denn wenn man in dem, was Leben ist, aufgegangen ist, ist das so. Aber es zu praktizieren als Methode funktioniert nicht. Insofern ist vieles von den Lehren, die man offiziell so verbreitet, nicht wirklich brauchbar, sondern eher hinderlich. Denn wenn du von dir etwas verlangst, das gilt für alle, wenn man etwas von sich verlangt, was nicht machbar ist, wie kann dann das Resultat sein? Das ist eigentlich selbsterklärend. Alexandra, du nimmst jetzt nochmal Stellung zu dem, was wir vorher sagten, was Leben ist. Die Wahrnehmung Leben ist das, was sich zeigt. Die Wahrnehmung Leben ist das, was sich zeigt. Nein, Leben ist das, was sich nicht zeigt. Das, was hier ist, ist nicht Leben, sondern ist Erleben. Erleben, was geformt ist und auch gefiltert ist von persönlichen Voreinstellungen. Also Leben ist das, was sich nicht verändern kann. Und also zeigt es sich auch nicht. Und dann sagst du, die anderen Empfindungen, also da will ich andere weglassen. Die Empfindungen fließen in dem, was wir sind. Das ist wahr. Fließen aber als Nebenfluss sozusagen im Leben, was ich als Hiersein beobachte, fühle, sehe. Das ist auch wahr. Einverstanden. Christoph, du sagst jetzt zu dem der Erfahrung von vermeintlichen Erwachen. Danke, Moni, das klärt es irgendwie. Es war auf jeden Fall wie ein Drogentrip. Vielleicht spielt die Kundalini noch eine Rolle. Naja, spielt immer Energie in uns eine Rolle, die dabei ist, sich auszudrücken oder zu erweitern oder die Grenzen der persönlichen Identität zu sprengen. Ich würde das nicht als Kundalini bezeichnen, sondern als eben eine Energie, die in dir ist und die eigentlich darauf gewartet hat, in diesem Moment hervorzukommen und eine Öffnung zu bewirken und dir dann hat vermitteln können, dass es eigentlich interessanter ist, sich zu entgrenzen, als sich als begrenzter Mensch zu sehen. Im Haas, okay, sagst du, sorry, für mich sind das keine Vorstellungen. Für mich ist es so. Sollten Hinweise sein, wohin es gehen kann. Halte mich jedoch zurück. Ja, es ist schön, wenn das für dich so ist. Alles gut. Und die Idee prinzipiell ja auch gut, anderen dabei zu helfen. Aber es ist eben nicht so zu machen, wie du es versucht hast zu sagen. Sich das vorzustellen. Das war ja der Hinweis nach dem Motto, stell dir vor, in die Liebe gehen und so weiter, heißt ja doch zu tun, als wäre man von ihr getrennt. Und insofern musste ich dagegen vorgehen und das anders sagen. Sorry dafür. Denn das, was man ist, Liebe selbst, kann nicht irgendwie erreicht werden oder man kann nicht von ihr getrennt sein und dann in die Liebe zu gehen. Also entweder ist man Liebe oder ist es nicht. Daher diese Hinweise. Ja, gerne, Christopher. Was gut ist an diesen Erfahrungen, also an der Erfahrung, die du jetzt da gemacht hast, ist ja, dass man einen Einblick hat und dass dann im besten Falle der Wunsch auftaucht, immer in sich selbst zu ruhen, immer in sich selbst zu ruhen, nur da zu sein sozusagen. Und darum geht's ja, dass man in letzter Konsequenz mit seiner Aufmerksamkeit in sich ruht, in sich zum Ruhen kommt, in sich als das, was man ist, aber auch in sich, auch räumlich gesehen, da, wo man eben direkt ist, auch als diese körperliche Form, auch wenn man die körperliche Form, also der Körper selbst, nicht wirklich ist. Ja, schön, MH. Gut, dass wir uns verstehen. Ich habe dir nicht absprechen wollen, dass es nicht deine Erfahrungen sind. Manuela, du fragst, auch wenn es immer besser ist, wenn jemand, der wirklich Hilfe braucht, direkt hier anwesend ist. Aber du sagst, kannst du mir bitte, bitte für eine sehr gute Freundin, die hier nicht schreiben kann, einen Gedankenanstoß zur Osteoporose und Knochenschwund geben? Das ist ja ein und dasselbe. Was mir dazu spontan einfällt, ist, dass ja doch die Folge davon ist, dass das Knochengerüst sich auflöst und porös ist. Und da aus meiner Sicht die Idee ist, dass das Leben so wenig zu nehmen ist, dass die Form oder selbst die Knochen des Skeletts es nicht aushalten können und daran zerbrechen. Das ist meine Info, die gerade in mir auftaucht. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber alles Gute für deine Freundin. Und sie kann ja vielleicht, okay, sie ist anwesend, vielleicht über dich was dazu sagen, inwieweit das möglicherweise wahr ist. Außerdem mag es so sein, Manuela, dass sie unbewusst die Tendenz hat, sich aufzulösen, also als Körper nicht gerne hier anwesend ist. Aber das ist auch nicht wirklich verschieden von der ersten Aussage bezüglich dessen, was Leben bedeutet. Besser gesagt, erleben, um das klarer zu unterscheiden. Für das, was wir zu Alexandra gesagt haben. Was wichtig wäre für deine Freundin auf der Körperebene wäre, Nahrung zu sich zu nehmen, die kalkhaltig ist und gleichzeitig K2. K2 ist ein Mittel, das den Kalk innerhalb der Arterien in den Blutbahnen löst, also auch Verstopfung in Venen, Arterien und so weiter, wird gelöst und lagert sich dann an den Knochen an, was ganz wichtig ist. Diese Kombination. Weil einmal muss man den Knochen Kalzium zuführen und zum anderen schauen, dass es nicht die Venen oder Arterien blockiert, was es in der Regel tut, wenn man das von außen zuführt, auch als Nahrungsergänzung und dann mit K2 gekoppelt. Und da gibt aber Literatur darüber, würde mich darüber schlau machen, über K2. So, Manuela, vielleicht magst du etwas dazu sagen zu der Geschichte mit der Osteoporose und dem Knochenabbau, der eben auch symbolisiert, dass man sich selber abbaut. Ja, Borax Magnesium ist auch eine sehr gute Empfehlung. Da gilt es, sich entsprechend schlau zu machen. Gut, Heide, du sagst, das Leben spielt sich so, wir haben keine Wahl. Ja, das Bewusstsein spielt so, dass es für uns dann das Erleben ist, dass wir nicht nur das erleben, von dem wir begeistert sind, sondern alles mögliche andere auch. Alles passiert einfach so und es gibt keine Wahlmöglichkeit. Es ist, wie es ist. Am besten ist, wenn man sich selbst darin vermisst. Also nicht anwesend ist, was ja MH am Anfang ja auch lustigerweise gefragt hat, ob jemand da ist. Also es ist, wie es ist. Am besten wird man selbst dabei vermisst. Also dann gibt es keine Schwierigkeiten, denn nur eine sogenannte falsche Identität oder Ich-Illusion findet das Leben hier problematisch. Ja, danke. Sie meldet sich gerade nicht, sagst du. Nach dem, was ich von ihr gehört habe, kann es gut sein, nachdem du sagst, sie ist anwesend. Okay. Gut. Wie auch immer. Sehr gerne, Heide. Danke auch für deine Fragen. Gute Fragen waren das heute. Nicht nur von dir, sondern auch von allen anderen Anwesenden hier. Gute Fragen. Alexander, du sagst, danke, lieber Moni, Osteoporose bei Frauen ist Östrogenmangel. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Aber es ist nicht der einzige Grund. Aber danke, dass du es nochmal erwähnt hast. Beziehungsweise erwähnt hast. Ja. Sie schreibt, das gab es tatsächlich mal, es war eine Art Scham, ich wollte nicht mehr sein und so weiter. Also ich vermute schon, dass es darum geht, sich selbst abzubauen. Unbewusst, das ist alles unbewusst. oder alles Verdrängtes, was, wenn sie sich darüber jetzt ein paar Gedanken machen wird, ihr dann bewusst werden kann. Hallo Sri Petaji, du sagst, die Meditationen sind sehr schwer für mich, da ich seit ungefähr 4 bis 5 Wochen auf der ganzen Haut ein starkes Jucken habe. Hast du einen Tipp? Vielen Dank. Oh, das ist ganz, ganz schwer, weil die Haut ist ein ganz komplexes System und hat mit Öffnung zu tun und Begegnungen, mit Kontakt zu tun, mit Sexualität zu tun. Es ist unglaublich komplex. Da musst du da dich wirklich schlau machen und auch vielleicht zum Homöopathen gehen, die das doch ganzheitlicher betrachten können, anstatt dass du jetzt irgendein Mittel nimmst, womit du dir dann alle möglichen Nebenwirkungen einhandelst. Das wäre nicht gut. Klingt nach Neurodermitis und hat mit den Themen zu tun, die ich eben erwähnt habe. Narasimha, hier wurde zeitweise auch sehr scharf unterschieden zwischen Traum, Illusion und Wahrheit. Gerade kann diese Trennung gar nicht mehr gesehen werden. Ja, das Resultat ist natürlich nach der Unterscheidung, dass man irgendwann mal die Illusion nicht mehr im Blick hat, sodass sie auch nicht in irgendeiner Form dann hinderlich sein kann. Und dann empfindet man das auch nicht als Trennung. Es gibt auch nicht wirklich eine Trennung diesbezüglich, sondern die Illusion ist eine Illusion, sie ist ja nicht wirklich. Von daher hat sie auch nicht die Bedeutung, die man ihr gerne gibt. Und darauf hast du ja auch hingewiesen. Peter, du schreibst dazu, du hast keinen Sex. Genau das kann ja auch ein Grund dafür sein. Das hat damit nichts zu tun, sondern mit einer inneren Haltung. Und Manuela, du fragst, welche Meditation. Leider, ich gehe jetzt davon aus, dass er meint, das Meditieren in Stille, Manuela. So, hallo Rolf. Als letzte Frage heute. Hallo Moni, du hattest einmal in einem anderen Satzang vom Lehrer Raphael gesprochen und dass er gestorben ist. Kannst du etwas zu deiner Erfahrung mit ihm sagen und wann er gestorben ist? Also gestorben ist er vor, glaube ich, circa 3 Jahren. Genau das Jahr weiß ich im Moment nicht. Ist auch für mich nicht ganz so wichtig. Die Erfahrung mit ihm, das ist eine etwas komplexere Angelegenheit. Gute Erfahrung mit jemand, der sehr demütig ist und wirklich richtig gut, nicht nur angekommen, sondern das ist und das auch sehr gut vermitteln kann, tolles Herz hat und hat eben, weil ja immer Zugang ist zu einer Qualität, die mal auf diesem Planeten anwesend war und auch wo auch sonst immer, kann man ja zu dieser Qualität auch Zugang haben, sich der öffnen, auch über die Bücher. Ich hatte eine besondere Erfahrung mit ihm, wo ich ihm gegenüber gesessen habe und wir so etwas wie eine Osmose hatten. Also eine, wie soll man das sagen, Osmose ist, wenn zwischen dem einen und dem anderen kein Unterschied mehr ist. Und das war schon besonders, sehr besonders. Besondere Stille, besondere Qualität, besonderes Angekommensein. Alexandra, gibt es nur das Erwachen, Schrägstrich Bewusstsein oder auch da eine gewisse Tiefe oder weitere Entdeckung oder Ebene? Warum hat zum Beispiel Samapan einen weiteren Lehrer, wo es um die Erlösung der Seele geht? Ja, das musst du ihn fragen. Also er muss da das Gefühl gehabt haben, dass seine Verwirklichung nicht vollständig war, also dann auch nicht wirklich eine Verwirklichung war, sondern da noch etwas zu erlösen galt oder noch ist, das weiß ich nicht. Ja, es gibt natürlich auch nach dem Erwachen eine Vertiefung, die immer weitergeht, ganz von alleine, ohne dass irgendwas dafür getan werden muss. Das ist wahr. Es gibt aber, wenn Erwachen wirklich ist, keine weitere Entdeckung, sondern eher, wenn das gelehrt wird, die Möglichkeit, dass andere Formen des Interpretierens davon oder des Vermittelns davon in dir auftauchen. Aber die Wahrheit selbst wird immer dieselbe sein. Und da gibt es keine andere, tiefere, sich darunter befindliche Ebene oder Entdeckung noch zu machen. Schräg ist es, wenn es ein Lehrer ist, wenn es um Verwirklichung geht, wo es um die Erlösung der Seele geht, die ja nicht zu erlösen ist und die es auch außerdem gar nicht gibt. Aber mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Nicht, weil ich mehr wüsste, sondern weil es für mich einfach absurd ist oder so klingt. Narasimha, du fragst, hier taucht die Frage auf, wie diese Trennung ursprünglich überhaupt gemacht werden konnte, scheinbar. Scheinbar. Damit hast du ja schon die Antwort eigentlich gegeben. Also es gibt ja nicht wirklich eine Trennung, weil wir sonst sagen müssten, es gibt zwei gleichwertige Qualitäten. Also die Illusion wäre gleichbedeutend und gleichwertig mit der Wahrheit, was sie ja nicht ist. Die Illusion ist und bleibt eine Illusion. Und das heißt, sie ist und sie ist nicht. Also sie ist nicht, sie ist Maya. Das, was nicht ist, das ist, was Maya ist. Das betrifft diese Illusion hier. So, also, aber in uns selbst ist natürlich die Entwicklung von uns als Mensch so, dass wir so beginnen, dass wir mit unseren Eigenschaften immer mehr zu der Ansicht kommen, aufgrund der Erfahrungen, die wir damit machen, dass wir der Körper sind und alles, was dann darin passiert und auch jemand, der da drin die Regie führt. Und das ist natürlich dann die Idee von Trennung, die dann existiert, nämlich dass man selbst als eigentlichen Teil der Illusion getrennt ist von der Wirklichkeit. Und das ist ja nicht möglich, absolut nicht möglich. Niemand und nichts kann von der Wahrheit getrennt sein. Absolut unmöglich. So, also es entsteht dann dadurch eine scheinbare falsche Identität. Das ist wichtiger zu wissen. Getrennt ist die ja nie. Aber sie erscheint so, als wäre sie getrennt. Und das ist der Schmerz, den Menschen haben. Das ist das Leiden, das Menschen haben, dass sie nicht wissen, wer sie sind. Damit ist die Lösung für Leiden, sich zu erkennen. Das ist nun mal diese Wahrheit, die ich wunderschön finde. Immer wieder aufs Neue. Die einzige wahre und auch einfachste Lösung für ein Leben, von dem man denkt, es ist problematisch, ist die, sich als das zu erkennen, was die Wirklichkeit ist. Und dann hört alles auf, was problematisch zu sein scheint. So, und als letztes nochmal, Strange Bob, du fragst, braucht die Erde den Menschen? Nein, sie braucht ihn nicht. Wer braucht schon den Menschen? Braucht niemand. Alles existiert ohne ihn. Und der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung, sondern ein Aspekt von vielen Ausdrucksmöglichkeiten innerhalb aller möglichen Existenzen. Okay, liebe Leute, ich mache jetzt Feierabend. Vielen Dank für eure Anwesenheit und eure Fragen. Mir zumindest hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und falls ihr Lust habt, am Samstag haben wir einen Online-Satzang über Zoom. Steht alles auf meiner Website www.moni-satzang.de. Und ja, sehe ich auch gerne auf einem Retreat oder sonst irgendwo im Satzang. Lasst es euch gut gehen. Das Wichtigste ist nämlich eure wahre Identität. Und dann kann nichts mehr schief gehen. Danke für Satsang, danke für eure Anwesenheit und euer Sein.